woran merkst du, dass du in deiner Beziehung in einer Krise bist? Ich würde sagen, wenn es dir immer öfter, immer schlechter geht.
Kennst du das? Weißt du, wie das ist, wenn der Alltag die Beziehung auffrisst, wenn die Kinder Bedürfnisse haben, aber du keine Zeit mehr hast für die Partner oder den Sex mit der Partnerin?
Wenn so ein Paar kommt mit einer Krise, bin ich immer ganz entspannt, weil ich kann ihnen vermitteln, das, was ihr erlebt, ist wirklich normal.
Okay, aber wie geht's jetzt weiter? Dieser Podcast könnte dir helfen, deine Beziehung neu zu denken, neu zu leben. Ja, Liebe einfach. Liebe einfach. Der Imago-Podcast mit Evelin und Klaus Breen. Heute, warum verliebe ich mich ausgerechnet in die Person, die mich triggert? Es ist ein wunderbar angenehmer Raum, in dem wir uns befinden. Wir sind hier im 18. Bezirk in Wien. Ein hoher, schöner Raum, viel in Rot gehalten, Regale, gefüllt mit vielen Büchern, wunderschöne Bilder. Eigentlich, wie man sich einen Therapieraum so vorstellt. Und das ist einer der Praxisräume von Evelin und Klaus Brehm, Imago-BegleiterInnen und Beziehungsexperten aus Wien. Hallo ihr zwei.
Ja,
willkommen. Hallo.
Bei Episode 2. In dem Raum, in dem wir sitzen, ich meine, ich stelle mir das halt so romantisch vor, haben sich wahrscheinlich Dramen abgespielt. Was war das Spektakulärste oder das Romantischste oder das Berührendste, was ihr hier erlebt habt?
Oh, ich würde gern auf das Berührendste eingehen, ja? Gleich einmal, ja? Das Berührendste ist, wenn du wirklich vis-à-vis von deinem liebsten Menschen bist, alles mit Therapie wegfällt, sondern dem oder ihr in die Augen schaust und merkst, hey, das ist ja der Mensch, in den du dich verliebt hast. Der sitzt noch immer da, egal welche Krise du hast. Und das ist für mich immer das Berührendste. Und viele Menschen sind auch sehr berührt. Denen kommen die Tränen oder die sehen dann wirklich, hey, da bist du ja. Ja, in dich habe ich mich verliebt. Und das Dramatischste ist, vielleicht, wenn die Krise so groß ist und einer gar keine Hoffnung mehr hat. Dann muss man wirklich abklären, gibt's noch Hoffnung miteinander oder wird's eine Trennung?
Hast du schon erlebt, dass das Zweite, was du beschrieben hast, mit dem, was du als Erstes beschrieben hast, endet? Dass da jemand nach einer schweren Krise da sitzt und sagt, hey, da bist du ja wieder.
Ja, das ist, Gott sei Dank, das sind die Highlights unserer Arbeit.
Ihr begleitet Menschen durch unterschiedliche Stadien der jeweiligen Entwicklung, oder? Da kommen ja Menschen aus allen Bereichen, mit unterschiedlichen Hintergründen, beruflich, privat, Nationalitäten, die hier zusammenkommen, die verheiratet sind. Was ist denn eure Methode, die Imago-Methode, dass das bei allen Menschen scheinbar gut funktioniert?
Die Imago-Methode von Havel Hendricks und Helen Hunt, ich sag's jetzt mal ein bisschen provokant, geht davon aus, dass du dich in einen Menschen verliebst, der vollkommen ungeeignet ist, dir das zu geben, was du dir am dringendsten in einer Beziehung wünschst. Also nicht so wie die romantische Hollywood-Geschichte ist, dass wir den Mr. Right finden oder den richtigen Partner, die richtige
Partnerin. Wir sind seelenverwandt.
Wir sind seelenverwandt. Ja, da komme ich gleich dazu. Sondern wir verlieben uns in einen Menschen, ich wiederhole es noch einmal, weil es doch wirklich sehr unwahrscheinlich klingt, wir verlieben uns in einen Menschen, der uns nicht geben kann, was wir uns in einer Beziehung wünschen, und das ist der Grund, warum wir uns in diesen Menschen verlieben.
Hä? Das fragte er staunend.
Ja, verständlich.
Warum ist das so?
Da müssen wir zu dem Begriff Imago kommen. Imago, lateinisch Bildnis, meint, dass wir in uns ein unbewusstes emotionales Bild tragen von dem Menschen, in den wir uns verlieben wollen. Und dieses innere Imago entsteht in den ersten 6 Lebensjahren in Interaktion mit unseren wichtigsten Bezugspersonen, das heißt mit unseren Eltern. Und was wir in diesen 6 Lebensjahren erleben, ist wie ein inneres Imprint, wie ein unbewusstes, atmosphärisches Imago. Und wenn wir uns verlieben, suchen wir einen Menschen, der ähnlich zu diesem Imprint, zu diesem inneren Imago ist.
Stimmt das dann, was man so laienpsychologisch sagt, die Mädchen verlieben sich in den Papa im Falle von Heterosexualität und die Buben verlieben sich in die Mama?
Das ist sehr einfach ausgedrückt. Wir wollen es gar nicht so personenorientiert machen, sondern wir verlieben uns in die Atmosphäre, die wir gespürt haben, sozusagen, wie wir kleines Kind waren, wo wir es natürlich nicht wissen, ist unbewusst. Und wenn wir so einen Menschen gefunden haben, der diesem Bild entspricht, dann schütten wir Phenylethylamin und noch ein paar andere Stoffe aus, die uns dieses Gefühl von Verliebtheit erzeugen und in uns erzeugen, die uns dieses wunderbar aufregende Gefühl geben, verliebt zu sein.
Das musst du ungefähr so vorstellen, du gehst durch die Welt, bist bereit, dich zu verlieben oder auch nicht. Also ich habe damals, wie ich mich in den Klaus verliebt habe, vor langer Zeit gar nicht vorgehabt, mich zu verlieben. Und dann erlebst du mit einem Menschen sowas wie, man könnte sagen, Stallgeruch. Ja? Mhm. Du näherst dich an und denkst da, ey, das ist mir so vertraut, ja. Schaut so aus, riecht so, schmeckt so, kenne ich mich aus.
Moment, Stallgeruch ist nicht Bauersucht, Frau. Du meinst damit, es ist einfach
es ist
das, was man kennt.
Es ist eine Atmosphäre von dem, was man kennt. Ja. Und dann fokussierst du dich ganz unbewusst auf diesen Menschen, bringst deine Energie dorthin und dann entwickelt sich sowas wie dein inneres Bild, projizierst du auf den anderen und plötzlich schaut das innere Bild auf der anderen Seite genauso aus wie dein inneres Bild und dann hast du das Gefühl, hey, das ist ja ein Mensch, den ich kenne.
Wobei, das ist eine Illusion. Und jetzt, wie du vorhin schon gesagt hast, Georg, wenn wir uns verlieben, dann haben wir so Sätze, ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon ewig, wir sind seelenverwandt. Es ist so,
kennen uns von früher, gell?
Wir kennen uns aus einem früheren Leben.
Ich war Pharao und du Konkubine. Ja. Niemand war Bauer, sucht Frau.
Also so ein Gefühl von tiefer Vertrautheit. Und das ist eine Illusion, denn es ist eine Projektion, dass wir unsere inneren Bilder auf den anderen werfen und den anderen eigentlich gar nicht erkennen, wer er wirklich ist, sondern in dieser Verliebtheitsphase, die 1 bis 2 Jahre dauert, der Illusion nachhängen, dass wir mit diesem Menschen Dinge erleben könnten, die wir in unserer frühen Kindheit mit unseren Eltern nicht erleben konnten, die wir vermisst haben und die uns in unserer Entwicklung gehemmt haben. Also wir verlieben uns in einen Menschen, wo wir hoffen, dass wir unerfüllte Entwicklungsaufgaben aus der frühen Kindheit mit diesem Menschen weiterentwickeln und erfüllen können.
Also Nostalgie, Sehnsucht nach etwas, was gar nicht war.
Ja.
Sondern was wir gern gehabt hätten.
Genau. Ja, und wo es so eine innere tiefe Sehnsucht gibt.
Ohne dass wir das wissen, deswegen nennen wir das die unbewusste Beziehung.
Mhm. Und das ist der Grund, warum wir uns den Partner suchen, der uns dann früher oder später nervt oder in den Wahnsinn treibt.
In der Machtkampfphase.
Mhm. Oh. Und tatsächlich, wir treffen wieder jemanden, der unseren Eltern, also das sind ja unsere ersten Bezugspersonen, unser sozusagen das Role Model, wie wir Beziehungen erleben, widerspiegelt und der so ähnlich ist wie die Eltern. Das heißt, die Eltern haben uns das nicht gegeben, was wir vielleicht gebraucht hätten und der Partner kann es auch nicht. Aus dem Grund verlieben wir uns, damit wir endlich das kriegen, Georg, was
ja,
wir brauchen.
Ich will da kurz nur reingrätschen, weil wir hier niemandem irgendeine Schuld geben wollen.
Also ja,
Eltern sind nicht schuld.
Nein, nein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Georg, den du erwähnst, bevor wir da weitergehen. Der Begriff Schuld existiert in diesem Zusammenhang jetzt in unserer Arbeit nicht, sondern wir gehen davon aus, dass Menschen immer versuchen, das aus ihrer Sicht Bestmögliche zu tun, auch wenn es ganz anders wirkt und ganz anders aussieht. Aber jeder Mensch hat ja eine Geschichte, jeder Mensch war Kind, jeder Mensch hat diese Erfahrung gemacht und es geht eben um Generationen der Weitergabe. Und was wir in dieser Arbeit auch versuchen, ist das Weitergeben dieser generationalen Muster zu verändern, dass Menschen Neues lernen können und sich anders zum Beispiel ihren Kindern gegenüber verhalten können, als sie dasselbe in ihrer Kindheit erlebt haben.
Das heißt, das Ziel der Imagotherapie ist nicht, unglückliches Paar kommt rein, glückliches Paar kommt raus, sondern soll nicht nur das Paar glücklich sein, sondern sie und er jeder Einzelne soll für sich wachsen.
Ja, die Imago-Theorie betrachtet Beziehungen als gemeinsamen Entwicklungsweg, ein gemeinsames Wachsen. Es hat auch was zu tun, da können wir einen Sprung machen, mit der Funktion der Ehe. Havel Hendrik sagt, bestimmte Formen haben in bestimmten Zeitabschnitten bestimmte Funktionen. Und wenn die Funktion sich verliert, dann verliert sich die Form.
Heißt jetzt auf die Ehe bezogen was?
Heißt jetzt auf die Ehe bezogen, dass Ehe in den letzten 200-300 Jahren hauptsächlich eine Überlebensstrategie, eine Versorgungsstrategie, ein gemeinsames Absichern war. Und Alleinsein in diesen Zeiten eher schwieriges Leben bedeutet hat. Und Verliebtheit, Liebe schon vorkam, aber bei vielen Ehen kein Kriterium war des Zueinanderkommens. Und jetzt, in unserer Jetztzeit, können wir alleine existieren. Wir brauchen keine Familie. Die Gesellschaft hat viele Funktionen übernommen, von Krankenpflege bis Kindergarten bis Altenheim, die früher Familien hatten. Und jetzt verliert sozusagen die Form der Ehe die gesellschaftliche Funktion. Warum sollen wir noch heiraten?
Okay, aber was ist denn jetzt der Sinn dieser Gemeinsamkeit, des gemeinsamen Lebens?
Die Imago-Theorie vertritt die Position, die Gemeinsamkeit ist der Sinn der Gemeinsamkeit ist die gemeinsame Entwicklung, damit wir miteinander wachsen können und miteinander entwickeln können und Verhaltensweisen, die ursprünglich einschränkend waren, aus unserer Kindheit ablegen und verändern können.
Ich überlege gerade, viele Menschen heiraten ja wegen der Party und weil es romantisch ist.
Ja, das ist ja auch richtig, das ist ja romantisch. Wir haben am Beginn die romantische Phase, die Verliebtheit, wenn wir uns verlieben. Was wir vorhin schon gesagt haben, Sternenstaub, Zauber, ja, all diese Dinge so. Mhm. Und das wäre ja eigentlich der Punkt, wo wir aus dieser Energie raus zusammenkommen und heiraten oder uns, man nennt es Englisch, committen, eine committed relationship haben, also eine sich wechselseitige verpflichtende Beziehung haben. Wir können zusammen, du bist jetzt mein Mann, du bist meine Frau, wir können zusammen.
Da kommt die Machtkampfphase, habe ich schon irgendwie dem die entnommen, was ihr sagt.
Die kommt nach zwei bis drei Jahren, wenn nämlich der Phenylethylaminspiegel sinkt, dann erkennen wir im anderen all die Geschichten, die wir aus unserer frühen Kindheit in uns tragen. Und dann fangen wir an zu kämpfen.
Wie heißt das nochmal? Phenyl?
Phenylethylamin.
Gibt es da Tabletten, damit ich meine Beziehung
weißt
so
du,
romantisch
halten kann? Weißt du, fragen uns die Menschen oft, ja. Gibt es leider nicht, da wird man nicht hier sitzen und Paartherapie machen, sondern in der Pharmazie arbeiten. Aber man kann es kurzfristig erleben beim Fallschirmspringen. Ja, aber wie oft gehst du Fallschirmspringen?
30 Sekunden.
30 Sekunden.
Muss ich mit dem Partner springen oder kann ich allein?
Kannst du auch allein springen.
Ja? Dann steigt dieser Spiegel an.
Ja, und dann ist dieses Glücksgefühl da, das du spürst, wenn du frisch verliebt bist. Und dieses Glücksgefühl, das kennen wir ja alle, ja, das ist ja einfach ein Gefühl von, es ist wunderbar und endlich ist es dieser Mensch, den ich gesucht habe oder auch nicht gesucht habe, aber der gibt mir jetzt alles, was ich brauche.
Und dann sehe ich die Reißleine.
Dann ist das ich sehe schon, Georg, du denkst drüber nach, dir ein Abonnement an Fallschirmspringen zu buchen.
Aber ist es dann so, wie wenn man eine Substanz nimmt, die einem schadet, dass man das Hochgefühl hat und man landet und dann ist man trauriger als vorher?
Ja, in einer gewissen Weise trauriger als vorher. Das ist ja das Thema beim Machtkampf, dass wenn sich sozusagen die Wahrnehmung verändert vom Gegenüber, dass wir dann Angst haben, die Liebe ginge weg. Also
dieses Gefühl, gell, von Verliebtheit geht weg.
Das ist eine Verwechslung von Verliebtheit, hat nichts mit Liebe zu tun. Verliebtheit ist diese Bindung an jemand, mit dem Liebe möglich sein könnte irgendwann später.
Das ist Verliebtsein ist die Vorphase.
Ja, ohne Verliebtheit kannst du dich gar nicht irgendwie binden.
Wir können sagen, Verliebtheit, das Universum oder wer auch immer, gibt uns eine Illusion, was möglich wäre. Und nach 2,5 Jahren zieht es die Illusion weg und sagt, jetzt erarbeitet euch mal das Miteinander.
Dann ist es ja schon ein bisschen blöd, weil dann ist man schon gebunden aneinander. Da hat man viel erlebt und da hat man viele Geschichten miteinander und schon sowas wie ein Background, dann sich zu trennen, wird schon ein bisschen schwieriger.
Und hat die Hoffnung eben, und manche Menschen haben lebenslang die Hoffnung, vom anderen das zu kriegen, was wir so dringend bräuchten.
Und was brauchen wir?
Was wir da brauchen, hängt mit Entwicklungsaufgaben zusammen. Ich weiß nicht, wer von euch mit diesem Begriff schon mal was zu tun gehabt hat, aber alle kennen es, weil wir haben alle Entwicklungsaufgaben mehr oder minder erfolgreich durchlaufen.
Gehen, sprechen.
Zum Beispiel.
Genau. Ja,
super. Sprechen, bleiben wir beim Sprechen. Und um sprechen zu lernen, brauche ich eine Person, die mit mir spricht, damit ich weiß, welche Sprache ich sprechen soll, zum Beispiel.
Also ich finde, das ist überhaupt das beste Beispiel, ja? Sprechen lernen. Mhm. Weil,
wenn Moment, muss ich jetzt lieben lernen?
Ja.
Ah, okay.
Mhm. Kommen wir noch dazu.
Mhm. Und am Anfang stammel ich ein bisschen beim Sprechen. Ist das bei der Liebe auch so?
Ja.
Das
ist bei der Liebe auch so. Also wenn wir sprechen lernen, dann brauchen wir eine Person, die mit uns spricht. Die Mama oder den Papa oder die Bezugsperson, je nachdem. Und in der Art, wie die Person mit uns spricht, also wie die in Resonanz zu unserem Bedürfnis geht, umso leichter oder schwerer lernen wir diese Entwicklungsaufgabe. Wenn jemand mit uns reichhaltig spricht, mit vielen Worten, freundlich, fröhlich, dann ist die Sprache eine Freude. Wenn jemand mit uns schreit, schimpft, wenig spricht, abwertend ist, dann ist das Lernen dieser Entwicklungsaufgabe eine Mühe. Dann lernen wir weniger gut, diese Entwicklungsaufgabe zu erfüllen und können nicht so gut sprechen.
Also all diese Entwicklungsschritte, die wir bei den kleinen Kindern sehen, die sind ja offensichtlich. Wovon wir reden, ist ein bisschen differenzierter.
Also bei der Bindung brauchen wir die Erfahrung, dass eine Bezugsperson sicher und immer für uns da ist, weil unser Leben in diesen ersten 1,5 Jahren davon abhängt, in Beziehung zu sein. Wir können uns nicht selber versorgen. Mhm. Das heißt, wenn wir da eine unsichere oder schwache Bindung erleben würden, ist es in einem Teil unseres Gehirns als extrem bedrohlich abgespeichert und haben dieses, man kann auch sagen, Urvertrauen, Grundsicherheit, haben das nicht in uns, sondern sind immer ein bisschen, haben immer Angst, ob jemand für uns da ist. So, weil wir diese Erfahrung nicht gemacht haben.
Da geht man dann schon ein bisschen auf unsicheren Beinen in das Leben hinein, wenn man unsicher gebunden
ist. Sind das dann vielleicht die Typen von Mensch, die klammern in einer Beziehung?
Können zum Beispiel sein.
Oder die eifersüchtig sind.
Können sein, entweder die klammern, da kommen wir auch noch dazu. Oder
sie gehen gar nicht in eine Beziehung.
Die stoßen weg. Die haben so Angst vor Beziehung, dass sie andere wegstoßen. Dass sie gar nicht, obwohl die Sehnsucht nach Nähe da ist, nicht so nahe kommen wollen. Mhm. Dann, wenn wir ein bisschen älter werden, 1,5, 2 bis 3 Jahren, ist die sogenannte Phase der Exploration, wenn wir beginnen, den Raum zu erforschen. Also das ist dann, wenn die Babys wegkrabbeln, schauen, was in den Schubladen drin ist, alles ausräumen. Und was wir da brauchen, sind Bezugspersonen, die das zum einen zulassen. Also nicht die Mama, die sagt, nein, du darfst nicht weggehen, bleib hier bei mir, das ist viel zu gefährlich. Und die aber auch gleichzeitig ein wachsames Auge haben. Also die nicht sagen, ja, krabbel nur da weg, wenn wird schon nichts passieren, brauchen wir nicht drum kümmern. Also die dieses Pulsieren von weggehen und zurückkommen zulassen. Und wenn wir die Erfahrung machen, dann haben wir ein gutes Gefühl, ich darf weg und darf wieder kommen. Ich kann für mich sein und kann in Beziehung sein.
Okay, also erste Phase, nur dass ich es kapiere. Erste Phase, Bindungsphase, sichere Bezugsperson. Zweite Phase, Exploration, wir entdecken. Wir brauchen Bezugspersonen, die das auch zulassen. Was ist dann Phase 3?
Dritte Phase ist ab dem 3. Lebensjahr circa. Das kennen wir alle von den kleinen Kindern und von uns selber auch. Das ist die Phase, wo wir uns gern verkleiden. Da geht es um Identität. Und in der Phase probieren wir alles aus, was unsere Identität fördert und wo wir klarer werden, wer bin ich, auch in die Rollen hineinwachsen, Rollenspiele und wo es wirklich darum geht, gesehen zu werden in der eigenen Identität. Und da braucht man Eltern, die einen sehen, die sagen, hey, so bist du oder so bist du auch oder so bist du nicht. Also da geht es um ein Regulativ von außen, dass wir wirklich eine eigene starke Identität entwickeln.
Und die letzte für uns jetzt relevante Entwicklungsaufgabe ist die Frage der Kompetenz. Wenn wir 4 bis 6 Jahre alt sind, wollen wir wissen, was kann ich denn? Dann fange ich an zu basteln, zu bauen, zu malen. Fange ich sozusagen an, die Welt zu gestalten, Weltwirksamkeit zu trainieren. Und da brauche ich wieder Bezugspersonen, die das in einem richtigen Maß resonieren. Also weder die komplette Überhöhung, alles, was du magst, ist fantastisch, sensationell, oder die starke Kritik, naja, das ist aber nicht gut, das könnte besser sein. Und die
schade anderen, das Nachbarkind an,
das ist besser. Nachbarkindern, mhm. Sondern einfach die Resonanz im Sinn, aha, jetzt hast du ein Bild gemalt, jetzt hast du ein Haus gebaut, wie auch immer diese Dinge sind. Und wenn wir diese Entwicklungsaufgaben gut in Resonanz mit unseren Bezugspersonen abschließen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit, später im Leben eine stabile, weniger stressbelastete Beziehung, ein glückliches Miteinander zu haben, größer, als wenn wir stärkere Einschränkungen haben.
Okay, ich finde das schon sehr spannend. Es gibt vier Entwicklungsphasen, die waren in der Kindheit. In diesen Phasen kann was schiefgehen. Was hat das jetzt mit meiner aktuellen Beziehung zu tun?
Jede dieser Phasen hat in deinem Sein so einen zentralen Satz. Also wenn ich in der ersten Phase, in dieser Bindungsphase, eine große innere Not habe aus meiner Kindheit, dann bin ich immer auf der Suche nach jemandem, der an meiner Seite ist, wo ich sage, wo bist du denn? Sei bei mir.
In der
Nie bist du da.
In der Kritik hieß es, nie bist du da, ja. Für mich.
In der zweiten Phase brauchst du jemanden, der dir die Freiheit gibt und sagt, hey, schau dir die Welt an und komm zurück und erzähl mal, was da los ist. Mhm,
Da wäre der Satz sozusagen, lass mich, nie lässt du mich, immer willst du was von mir, lass mich. Mhm. Georg lacht, er scheint es zu kennen. Ja,
Phase 1, Phase 2 sind mir sehr gut vertraut. Ja. Man dritte, kommt ja herum, nicht?
Dritte Phase ist, wenn du sagst, sieh mich. Schau mal, wer ich bin. Du siehst mich ja gar nicht, wer ich in Wirklichkeit bin. Ja, das sind diese Appelle an den anderen in Beziehungen.
Und der letzte Satz in Bezug auf Kompetenz heißt, egal was ich mache, es ist nie genug. Du siehst nicht, was ich alles für uns tue. Du nimmst überhaupt nicht wahr, wie ich mich anstrenge.
Tue ich alles für uns,
das kriegst du überhaupt nicht mit. Das sind die zentralen Sätze, die wir direkt beziehen können auf die Erfahrung, die wir mit diesen Entwicklungsaufgaben gemacht haben.
Ist es sehr schlimm, dass ich all diese Sätze entweder gesagt oder gehört habe?
Nein, Georg, nein. Ist gar nicht schlimm. Okay.
Weil du hast dadurch ein riesen Entwicklungspotenzial.
Mhm. Aber für unsere.
Entschuldige, Evelyn, Moment, Klaus. Wenn jemand zu mir sagt, du hast ein riesen Entwicklungspotenzial, bin ich eigentlich am Boden, oder?
Das ist eine Frage der Perspektive.
Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heißt es ja, du kannst dir wirklich anschauen, wo ist dein Hauptsatz im Leben? Wo ist der Satz, den du selber immer wieder sagst? Oder wo ist der Hauptsatz, den dein Partner, deine Partnerin immer wieder sagt?
Was das jetzt mit den Konflikten zu tun hat, glaube ich, da werden wir in der nächsten Folge drüber sprechen, wie sich denn das jetzt im realen Leben zeigt. Wie denn wir wirklich herausfinden können, warum haben wir Beziehungskonflikte und wie hängt das jetzt alles zusammen mit deiner Partnerschaft?
Also, wir haben heute gelernt, dass romantische Liebe ein Trick der Natur ist und eigentlich mit Hormonen zu tun hat, die ich mir bis jetzt noch nicht gemerkt habe. Klaus, bitte sag's nochmal, Phenyl.
Phenylethylamin.
Ich werde jetzt auch einen Fallschirmsprungkurs machen, um dieses Gefühl, Evelyn, danke für den Tipp, wieder herbeizuzaubern. Und es gibt vier Sätze. Also die Folge, die war schon, da ja. Kann man schon viel draus schöpfen.
Aber die vier Sätze sind ganz einfach zu merken.
Ja. Jörg,
weißt du sie noch?
Nein.
Nein. Also, bleib
ich
bei mir.
Ich habe nachgehört.
Bleib bei mir.
Ja.
Ja. Der zweite heißt, lass mich gehen. Der dritte heißt, sieh mich, wer ich wirklich bin. Und der vierte heißt, siehst du, was ich alles kann.
Ich hoffe, der vierte Satz wird nachhören dieses Podcasts euer Liebesmotto. Nächste Folge. Es gibt zwei Typen von Menschen in einer Beziehung. Es gibt Schildkröten. Und es gibt den Hagelsturm. Folge 3 demnächst. Evelyn, Klaus, vielen Dank.
Vielen Dank.
Gerne, Georg.
Liebe einfach. Der Imago-Podcast mit Evelyn und Klaus Brehm. Tontechnik Andreas Fennes. Produktionsleitung Anna Mannau. Ihr könnt uns folgen, Feedback schicken und natürlich liken. Überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Georg Brenner. Alles Gute, Baba.